Könntest du in den Supermarkt gehen und eins holen? Und wenn sie Eier haben, bring sechs mit. Er sagt, klar, mache ich. Kurze Zeit kommt er zurück und hat sechs Brote gekauft. Sie sagt, warum hast du sechs Brote gekauft? Naja, sie hatten Eier. Sagt, bring ein Brot mit, wenn sie Eier haben, bring sechs mit. Und er hat eigentlich alles richtig gemacht. Aber man könnte sich vorstellen, dass das Ganze unter Umständen relativ spannend weitergeht. Ja? Kopfkino, alles klar. Kommunikation im Alltag bietet vielerlei Herausforderungen und damit auch Anlass für vielerlei Konflikte. Wo Menschen sind, gibt es Konflikte. Das ist eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht, es ist offensichtlich ganz normal, leider ganz normal, dass es Konflikte gibt. Die schlechte, Konflikte machen meistens keinen Spaß. Wir wollen uns heute Morgen drei Fragen rund um den Konflikt etwas genauer anschauen. Die erste Frage, logischerweise, was ist denn überhaupt ein Konflikt? Ein bisschen annähern, was heißt denn Konflikt, wie wird Konflikt definiert? Die zweite Frage, wie gehe ich mit Konflikten um? Und die dritte sehr spannende Frage, kann ich Konflikte denn vermeiden? Was ist ein Konflikt? Ich gebe die Frage gleich mal in die Runde. Von welchen Konflikten habt ihr in der letzten Woche gehört? Was fällt da so spontan ein? Konflikte, die Pegida, genau. Ostukraine. Syrien. Argentinien. Flüchtlinge. Ah, ja, okay. Kann ich heute Morgen zu Hause bleiben? Vermute, da sind Kinder mit im Spiel. Ja. Kennen die Herausforderung, wir haben auch vier. Und so weiter und so fort. Konflikte an allen Ecken und Enden. Es gibt ganz unterschiedliche Arten von Konflikten. Das eine sind die intrapersonalen. Das klingt irgendwie klasse. Ich finde, keiner bringt es schöner zum Ausdruck als Faust. Was heißt, zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust. Also Konflikte in mir, wo ich sage, oh, ich weiß auch nicht, soll ich so oder soll ich so? Oder weiß auch nicht so richtig, was tun, wo geht die Reise hin? Was wir natürlich relativ häufig haben, sind die interpersonellen Konflikte, also Konflikte zwischen zwischen zwei oder mehr Individuen. Das ist das, was uns so im Alltag beschäftigt. Interessenskonflikte, Sachkonflikte, Wertekonflikte, Strukturkonflikte, Kompetenz- und Beziehungskonflikte. Das Problem ist, dass meistens diese Konflikte nicht in Reinform vorliegen, sondern dass ganz unterschiedliche Ebenen haben kann und wie beim Eisberg sieht man meistens nur die Spitze. Ich finde es in der Mediation sehr interessant, wenn man dann ins Gespräch kommt, wenn Leute bereit sind, sich auf so eine Mediation, auf so ein Konfliktmanagement einzulassen, was ich sehr beeindruckend finde immer, dann kommen die ja immer mit einem konkreten Anlass. Man spricht dann sehr gerne vom Zankapfel, davon, was ist denn das konkrete Problem, wo klemmt es denn? Und ich behaupte mal, in 80% der Fällen ist das nicht das eigentliche Problem, sondern das ist das, wo es deutlich wird. Das ist das, wo es sichtbar wird. Mitkriegen noch einen Konflikt, danke. Aber erst beim Mittagessen, Hans. Danke. Zum Wohl. Auf Hans Winkler und ähnliche. Das ist immer nur die Spitze des Eisbergs. Und da liegt ganz viel drunter. Da liegt ganz viel dahinter und oftmals auch eine Geschichte, eine Tradition dahinter. Wo es schon seit Jahren sich irgendwas aufbauscht und was aufstaut. Wenn man heutzutage eine Definition sucht, kann man entweder im Duden suchen oder bei Wikipedia. Wikipedia definiert Konflikt. Von einem Konflikt spricht man in dem Fall, wenn Interessen, Zielsetzungen oder Wertvorstellungen von Personen, gesellschaftlichen Gruppen, Organisationen oder Staaten miteinander unvereinbar sind. Dabei lässt sich zwischen dem Konflikt selbst, der Konfliktattitüde, sehr schönes Wort, Konfliktattitüde, das heißt zum Beispiel die Wut, und dem konkreten Konfliktverhalten, zum Beispiel tätliche Aggression, unterscheiden. Also Interessen, Zielsetzungen oder Wertvorstellungen miteinander unvereinbar. Wenn man sich die Konflikte mal ein bisschen genauer anschaut, dann merkt man relativ bald, so ist es meine Beobachtung zumindest, dass allermeistens mangelnde Wertschätzung dahinter liegt. Dass ich dem anderen gegenüber zu wenig Wertschätzung, zu wenig Respekt habe. Ich will Recht behalten. Ich bin besser als du. Meine Meinung ist wichtiger als deine und so weiter und so fort. Und das sind immer die Positionen. Von Luther wird gesagt, ob er es wirklich gesagt hat, weiß man nicht, aber es wird gesagt, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Er hat dann immer noch gesagt, Gott helfe mir. Amen, das sagen manche im Konfliktfall dann nicht mehr. Hier stehe ich, unverrückbar, hier ist meine Position und jetzt ist dein Problem, was du damit machst. Im Idealfall kommen wir in der Mediation, wenn es erfolgreich funktioniert, von der Position zu den Bedürfnissen. Zu dem, was steckt denn eigentlich dahinter? Was ist dir denn eigentlich wichtig? Was willst du denn? Wo willst du denn hin? Wo soll denn die Reise hingehen? Und dann kommen wir plötzlich miteinander ins Gespräch. Dann kommen wir ins Gespräch, weil der eine, und das sind für mich immer die Sternstunden, dann sagt, das habe ich ja gar nicht gewusst. Und ihm plötzlich so ein Kronleuchter aufgeht, wie denn möglicherweise der andere tickt, was dem anderen eigentlich wichtig ist. Und dann geht es gar nicht um das konkrete Beispiel, an dem sich das alles entzündet hat, sondern dann geht es um was ganz anderes. Und das sind dann die besonderen Momente, wo man merkt, eigentlich sind wir gar nicht so weit auseinander. Oder wir kommen tatsächlich ins Gespräch. Für mich immer sehr erfreulich, dass es ganz viele Win-Win-Lösungen gibt. Also wo es keine Verlierer gibt. Wo man nicht irgendwie faule Kompromisse macht, sondern tatsächlich nachher alle Beteiligten als Sieger aus der Geschichte rausgehen. Auch die Bibel ist voll von Berichten über Konflikte. Das geht ganz am Anfang schon los. Adam und Eva wollten schlauer sein als Gott. Kain bringt seinen Bruder Abel um. Volk Israel, das ist eine Konfliktgeschichte par excellence. Da geht es die ganze Zeit drunter und drüber. Intern und extern, Mord und Totschlag, Eifersucht und alles Mögliche. Und im Neuen Testament geht es gerade so weiter. Die Jünger stritten darum, wer der Größte ist. Wenn man sich das jetzt so durchliest, unglaublich einerseits und andererseits so nachvollziehbar, so typisch. Mit den Theologen damals gab es regelmäßig Stress und Diskussionen und nicht nur in der Gemeinde in Korinth, sondern eigentlich in allen Gemeinden, von denen wir im Neuen Testament lesen, gab es offensichtlich richtig Zoff und sehr unterschiedliche Vorstellungen, wie was zu sein hat. Kleine und große Auseinandersetzungen mitten aus dem Leben. Das ist für mich auch mit ein Grund, warum ich die Bibel so klasse finde. Das, was da drin steht, ist nichts Beschönigtes. Kein Eierpopeia, kein heile Welt, kein, da muss man halt und dann wird alles gut. Und das, da geht's handfest zu. Da werden die Probleme nicht verschwiegen, da werden die Herausforderungen nicht kleingeredet, sondern, ja, das ist echt, das ist mitten aus dem Leben gegriffen. Finde ich sehr, sehr angenehm. Eines der häufigsten Worte im Neuen Testament, fand ich ganz interessant, ist das Wort einander. Wenn man sich das mal durchliest, es gibt da so Konkordanzen, also so Wörterbücher, wo dann die Worte einzeln aufgelistet werden. Und man guckt, ungefähr 60 Mal kommt dieses Wort einander vor, in ganz unterschiedlicher Ausprägung und meistens im Zusammenhang mit Aufforderungen. Liebt einander, nehmt einander an. Dient einander, vergebt einander, achtet einander, ordnet euch einander unter, ermahnt einander, ermutigt einander, singt miteinander, einer trage des anderen Last, betet füreinander und so weiter. Das Problem ist nämlich, und das ist die Bibel auch sehr eindeutig, dass es kein Pillepalle ist, wenn wir in Unfrieden mit anderen leben. Das ist nicht einfach, obwohl der Konflikt was ganz Normales ist, ist nicht einfach ein Zustand, wo man sagt, ist halt so, was soll's. Sondern es ist immer was, was Gottes Wort entgegensteht. Immer was, was eigentlich nicht zu tolerieren ist. Immer was, was eigentlich nicht im Sinne des Erfinders ist. Auch hier gibt es sehr klare Ansagen in der Bibel. Jesus sagt mal, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Viel deutlicher kann man es nicht sagen. Jesus wurde auch zornig, ja. Das gab es auch. Da ist auch mal richtig in Rage geraten. Wahrscheinlich denken die meisten jetzt an diese Situation im Tempel, wo die Händler da mal rausgeschmissen haben und gesagt haben, mein Haus soll ein Bethaus sein und keine Räuberhöhle. Auch andere Situationen, als er die Pharisäer beschimpft hat und so weiter. Aber es ging nie um ihn als Person. Als er dann verfolgt und misshandelt wurde, kam kein Wort über seine Lippen. Sondern ging es tatsächlich um die Sache Gottes. Und ich fürchte, das können wir nicht immer beanspruchen, wenn wir von unseren Konflikten reden. Was tun also im Konfliktfall? Die einfachste und gleichzeitig auch pauschalste und schwerste Lösung heißt, wenn möglich, klären. Auch da sehr eindeutige Ansagen. Jesus wieder in der Bergpredigt, Matthäus 5. Wenn du deine Gabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar gehen und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Danach komm und bring Gott deine Gabe da. Wenn es alleine nicht geht, dann hol dir Unterstützung. Ich finde es immer wieder interessant, dass uns das offensichtlich so schwer fällt, im Konfliktfall Unterstützung heranzuziehen. Ist das so peinlich oder so unangenehm, weil wir merken, wir schaffen es nicht allein? Weil man ein Gesicht verliert, vielleicht vor anderen? Ich finde es immer beeindruckend, wenn Menschen sagen, wir brauchen Unterstützung in unserem Konfliktfall. Da geht es mir jetzt nicht darum, dass ich da möglicherweise Geld mitverdiene, sondern darum, dass jemand die Größe hat, zuzugeben, wir kommen alleine da nicht klar, wir holen uns Fachleute mit dazu. Das gibt es in ganz vielen anderen Bereichen auch. Wenn mein Auto kaputt ist, dann kann ich auch selber dran rumschrauben. In meinem Fall wäre das nicht immer ganz so hilfreich, zumindest heutzutage nicht mehr. Früher habe ich auch noch selber dran rumgeschraubt, aber heute schwierig. Da geht mir die Werkstatt, das ist gar kein Thema, aber bei Konflikten, das kriegt man schon irgendwie hin. Wenn man, wie ich vorhin schon sagte, überhaupt bereit ist, sie zuzugeben. Und sich da das zu gönnen und den Schritt zu tun und zu sagen, kannst du uns helfen? Das kann ein Freund sein, der von allen Beteiligten geschätzt wird, als neutrale Person. Oder auch ein Mediator oder sonst jemand, der da unterwegs ist. Weit verbreitet, aber nicht wirklich hilfreich aus meiner Sicht, ist vor Gericht zu ziehen. Das macht der Deutsche ganz gern. Wozu hat man schließlich eine Rechtsschutzversicherung? Dem werde ich zeigen. Wir gehen durch alle Instanzen. Und dann wird geklagt und gekämpft und gemacht. Kann man machen. Mit Rechtsschutzversicherung ist es meistens auch relativ kostengünstig. Das Problem ist, es gibt immer Verlierer. Wenn es ich nicht bin, ist der andere. Ein wichtiger Satz, über den man meiner Meinung nach öfter mal nachdenken sollte. Ich musste da oft nachdenken, auch weil er nicht ganz einfach zu verstehen ist. Beim ersten Hören, kämpfe nur, wenn du gewinnst, wenn du gewinnst. Kämpfe nur, wenn du gewinnst, wenn du gewinnst. Und oftmals hat man den Eindruck, so dieses Wortgefecht habe ich gewonnen. Aber möglicherweise habe ich die Beziehung verloren. Dann war es auch kein Gewinn. Klären hat ganz viel mit Vergebung zu tun und mit meiner Vergebungsbereitschaft und damit auch mit meiner Einstellung. Einige Verse aus Jakobus 3, ab Vers 13. Hält sich jemand unter euch für weise und verständig? Dann soll er zeigen, dass er das auch tatsächlich ist, indem er ein vorbildliches Leben führt und Dinge tut, die von Weisheit sind und Bescheidenheit zeugen. Wenn aber euer Herz bitter ist vor Eifersucht und wenn ihr selbstsüchtige Ziele verfolgt, dann prahlt nicht mit eurer Weisheit. Ihr würdet damit lügen und euch gegen die Wahrheit stellen. Eine solche Weisheit kommt nicht von oben, sondern spiegelt das Denken dieser Welt wider und ist ganz auf das Irdische ausgerichtet. Sie ist dämonischen Ursprungs. Denn wo Eifersucht und Selbstsucht herrschen, da herrscht auch Unfrieden und das Böse kann sich ungehindert ausbreiten. Die Weisheit hingegen, die von oben kommt, ist in erster Linie rein und heilig, dann aber auch friedfertig, freundlich und bereit, sich etwas sagen zu lassen. Sie ist voller Erbarmen und bringt eine Fülle von Gutem hervor. Sie ist unparteiisch und frei von jeder Heuchelei. Die Früchte, die vor Gott bestehen können, wachsen dort, wo Friedensstifter eine Saat des Friedens sehen. In letzter Zeit werden viele Konflikte öffentlich oder immer mehr ausgetragen. Das liegt sicherlich nicht zuletzt an den manchmal sehr unsozialen Medien. Ich nutze zum Beispiel Facebook grundsätzlich sehr gern. Ich finde es eine schöne Möglichkeit, mit Menschen in Kontakt zu kommen und zu bleiben. Auch beruflich nutze ich es sehr gerne, um auf Angebote und Veranstaltungen aufmerksam zu machen. In letzter Zeit fällt es mir allerdings immer wieder sehr schwer, weil mir das so viel Konflikt entgegenschlägt und so viel aus meiner Sicht Unvermögen, mit Konflikten umzugehen. Und gerade durch die Möglichkeit, alles und jedes zu kommentieren und überall seinen Senf dazuzugeben, entsteht auch so eine Kultur von, aus meiner Sicht, mangelnder Wertschätzung. Man haut sich die Dinge einfach um die Ohren. Ich sitze bei mir zu Hause an meinem Rechner, kann irgendwas schreiben. Der andere ist weit weg, ich nehme den gar nicht wahr. Ich schicke es halt mal raus. Und dann werden da Beleidigungen und Angriffe verschickt. Da zieht es mir die Socken aus. Und das leider ganz oft auch von Menschen, die sich eigentlich Christen nennen. Das tut richtig weh. Wie es ja teilweise zugeht, wie da über Leute pauschal hergezogen wird, wie Meinungen ausgetauscht werden über Menschen, mit denen ich möglicherweise noch gar nichts zu tun hatte, die ich nicht mal kenne, aber ich habe da irgendeine Meinung und habe irgendwas aufgeschnappt und dann zack, zack, haut man es mal raus. Mein lieber Schwan. Finde ich oftmals sehr spannend, eben auch, und das habe ich vorhin gesagt, dass wir als Christen da nicht immer so die leuchtenden Vorbilder sind. Genau das ist aber unser Auftrag. Paulus schreibt in die Gemeinde in Rom, Römer 12, vergeltet niemand Böses mit Bösem, bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedem Mann. Steile Worte. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Man muss auch ehrlicherweise sagen, und das tut mir immer weh im Umgang mit Konflikten, nicht alle Konflikte sind lösbar. Und allermeistens scheitert es an der Bereitschaft eines Konfliktpartners. Ganz oft erlebt man das auch, wenn es um Ehemediation geht, dass einer von beiden will, dann muss ich leider unseren Männern, uns als Männern ein relativ schlechtes Zeugnis ausstellen. Meistens sind es die Frauen, die zumindest Bereitschaft zeigen, nochmal ein Gespräch zu führen oder Dinge zu klären. Und wenn ich sage, ich habe meine Sache gesagt. Und wenig Bereitschaft, dann nochmal einfach das Ganze anzugehen. Nicht jeder Konflikt ist lösbar. Meistens, weil einer nicht will, manchmal auch tatsächlich, weil Meinungen und Interessen so unterschiedlich sind. Damit gilt es auch, weise umzugehen. Und das hat auch wieder viel mit meiner Einstellung zu tun. Hat auch damit zu tun, ob ich trotzdem Respekt zeige für den anderen. Und Respekt kann ich auch vor Menschen haben, deren Meinung ich nicht teile. Wir müssen nicht unbedingt die besten Freunde werden. Und es gibt auch in meiner Geschichte ein paar Leute, mit denen muss ich jetzt nicht unbedingt jeden Abend ein Bierchen trinken gehen. Also nicht, dass ich jeden Abend ein Bierchen trinken gehe, das wollte ich gleich nochmal. Aber ich glaube, die Botschaft kam an. Aber trotzdem hat es viel damit zu tun, wie ich in meinem Herzen über Menschen denke. Mir hat das Bild mal sehr geholfen. Wenn ich jemand was nachtrage, liegt das auf meinem Rücken. Das merkt der andere unter Umständen gar nicht. Also hat viel mit mir zu tun. Und Respekt vor anderen und auch vor Andersdenkenden zeigt sich ganz oft in der Art und Weise, wie ich über diese Menschen rede. Was ich zum Beispiel absolut nicht ausstehen kann und auch für völlig daneben und unangemessen halte, ist Getratsche über andere. Das ist vielfach schon erlebt, war sicherlich auch immer wieder mal in irgendeiner Situation beteiligt. Und jetzt so hinten rum, da geht einer zur Tür raus und oh Mensch, das ist ja unfassbar, was das mitkriegt, was der neulich gesagt hat. Und dann geht's schon los. Dann schaukelt sich so hoch und man freut sich, dass man Verbündete gefunden hat, die den genauso doof finden, wie ich den doof finde und so weiter. Furchtbar. Neulich habe ich was sehr Weises dazu gelesen. Jemand sagt, nein, ich will nicht wissen, was XY über mich gesagt hat. Ich frage mich vielmehr, warum er das sagen durfte, obwohl du dabei warst. Steil, oder? Ein Freund, der zulässt, dass hinter meinem Rücken über mich geredet wird, ist kein Freund. Auch böse. Wenn ich hintenrum über andere rede, und das finde ich wieder was ganz Schönes, dann positiv. Wenn ich jemand anders sage, du, der und der, das ist absolut klasse, oder das, was der neulich gemacht hat, das fand ich total faszinierend. Und irgendwann kommt es vielleicht sogar zu mir wieder zurück und ich höre, wie andere Leute über mich positiv reden. Wow! Das ist wie eine innere Tortenschlacht. Das ist wunderschön. Wenn jemand nicht negativ hinter meinem Rücken über mich redet, sondern positiv, wenn mir möglicherweise, ob ich jetzt einen guten Ruf habe, sei mal dahingestellt, aber wenn mir der, sollte ich ihn haben, mir vorauseilt, wow. Wenn jemand sagt, von dir habe ich schon manches gehört, nur Gutes, das sei ihm gut, das war die Hälfte gelogen, aber trotzdem, ist doch super. Hintenrum reden über anderen muss grundsätzlich nicht falsch sein, aber wenn, dann bitte nur Positives. Und wenn mir zum anderen nichts Positives einfällt, dann wäre es wahrscheinlich sehr angemessen, einfach den Mund zu halten und den Rat von Jesus zu befolgen, die Aufforderung, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, segnet, die euch verfluchen, betet für die, die euch Böses tun. Und dann sind wir schon bei einer ganz anderen Art von Konfliktmanagement, wie man das so Land auf Land ab kennt. Wer am meisten Geld hat oder am meisten Macht oder den besseren Rechtsanwalt kennt oder was auch immer, der hat Recht. Und darum geht es offensichtlich gar nicht so sehr, sondern es geht um die Beziehung. Und es geht um die Wertschätzung und den Respekt für andere Menschen. Ein Satz, den ich früher öfters mal gebraucht habe, ich wundere mich, dass ich noch nicht dafür gesteinigt wurde, heißt, Gemeinde könnte so schön sein, wenn die Menschen nicht wären. Ich gucke jetzt gerade, wer da nickt. Vielleicht können wir nachher uns kurz treffen. Nein, lassen wir das. Ist ja tatsächlich sehr spannend, oder? Auch mit den Gemeindeleuten. Da gibt es ja auch manche, die sind unterschiedlich. Oder einfach ein bisschen anders. Es ist nicht immer ganz so einfach, mit all den Menschen gut auszukommen. Ich freue mich darüber, dass auch das die Bibel nicht verschweigt und durchaus kennt. Paulus ist einer davon, der viele Gemeinden gekannt hat und der auch die Typen in der Gemeinde sehr gut gekannt hat. Er hat viele Briefe geschrieben. Wenn es damals keine Konflikte gegeben hätte, wäre die Bibel deutlich dünner, weil Paulus vieles hätte nicht schreiben müssen und andere. Aber es gab offensichtlich welche. Und Paulus hat viel darüber geschrieben, was den richtigen Umgang miteinander angeht. Und das ist für mich die dritte Frage, die sowohl mit bestehenden Konflikten zu tun hat, als auch mit dem Blick nach vorne. Kann ich Konflikte vermeiden oder wie kann ich dann in Konflikten richtig damit umgehen? Paulus schreibt unter anderem an die Gemeinde in Philippi. Ich lese einige Verse aus Philipper 2, die ersten 5. Philipper 2, Vers 1 bis 5. Nicht wahr? Es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Richtiger Umgang miteinander, wir hatten das vorhin schon, als es um die Weisheit ging, Jakobus, hat viel mit Liebe zu tun. Und wenn man den Jakobus-Stelle, die Weisheit ist dies und das, so liest, wahrscheinlich wird der eine oder andere gedacht haben, das ist so ähnlich wie in 1. Korinther 13, dem hohen Lied der Liebe, da heißt es von der Liebe, dass die Liebe alles ist. Und darum geht's. Es geht eben nicht nur um Zuneigung, um, ach, ich finde dich so toll, sondern es geht tatsächlich um die Herausforderung der Liebe. Dazu einige Gedanken. Liebe, zunächst mal eine Sache der Entscheidung. Klingt immer ein bisschen spannend. Unter anderem verdiene ich meine Brötchen damit, dass ich Trauungen mache, freie Trauungen. Bin bei diesem wunderschönen Portal mit dabei, Rent a Pastor. Also man kann einen Pastor mieten. Sehr nett. Immer wieder sehr erquicklich, auch welche Anfragen da kommen, welche Vorstellungen die Leute so haben und so. Ich mache das unheimlich gerne. Und dann geht's, manchmal gibt's dann tatsächlich noch die Gelegenheit, ein bisschen tiefer ins Gespräch zu kommen mit Menschen. Was ist denn eigentlich Beziehung? Was geht's denn eigentlich? Und für mich ist schon ganz wichtig, natürlich hat Liebe mit Gefühlen zu tun und mit Zuneigung, mit allem. Und ich liebe meine Frau sehr und ich bin ihr sehr zugeneigt und so weiter. Aber Liebe hat auch ganz viel mit Entscheidungen zu tun. Ich entscheide mich dafür, dich zu lieben. Ich entscheide mich dafür, dir treu zu sein. Wer Christ wird, der sein Leben Jesus anvertraut, bekommt von Gott zwei wichtige Aufträge. Und Jesus sagt mal, damit ist eigentlich alles andere zusammengefasst. Unsere Einstellung wird darin beschrieben. Erstens, liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Und zweitens, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Es geht um die Liebe. Da geht es nicht um, ich habe so Bock drauf oder der stinkt aber so, der riecht so komisch, mit dem will ich nichts zu tun haben. Da geht es nicht um Sympathie oder Antipathie, sondern um klare Anweisungen. Jesus sagt das an verschiedenen Stellen sehr deutlich. Wir haben es vorhin in dem letzten Lied, das ich sehr, sehr schön fand, Herz und Herz vereint zusammen. Vielen Dank an den oder diejenige, die das ausgesucht hat. Wunderbar. Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe, Johannes 13. An eure Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Damit es nicht so passiert, wie der Nachbar dann zu dem Mensch aus der Gemeinde sagt, so habt ihr demnächst wieder eine Evangelisation. Warum? Naja, sie sind plötzlich so nett zu mir. Autsch. An der Liebe zueinander, also an der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, werden die anderen Menschen erkennen, dass wir Gottes Jünger sind. Steile Aussage. An dem, wie ich nachher draußen im Foyer mit anderen umgehe, was und wie ich mit anderen rede, werden andere Menschen erkennen, ob wir Gottes Jünger sind, ob wir zu Gottes Nachfolger gehören. Also nicht so sehr an dem oder nicht nur an dem, was wir so von uns geben, was wir predigen, was wir an Inhalten weitergeben, sondern ganz schwerpunktmäßig auch an der Art und Weise, wie wir mit anderen umgehen. Und ich finde, das ist durchaus eine sehr hohe Latte, die da hängt. Eine große Herausforderung für viele. Woran merken die Menschen, dass wir Christen sind? An den frommen Liedern, die hören außer uns vielleicht nicht ganz so viele. An den Veranstaltungen, da kommen in aller Regel nicht ganz so viele Menschen von außerhalb. An der Anzahl der Zeiten in der Bibel, die ich lese oder der Gebete, die ich spreche, das kriegen nicht allzu viele mit. Hier geht es um eine Entscheidung. Ist es mir wirklich wichtig, die anderen im Namen von Christus zu ermutigen? Ist es mir wirklich wichtig, die anderen mit Gottes Liebe zu trösten? Ist es mir wichtig, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft mit anderen zu haben und anderen tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen? Paulus beschreibt es so, nicht wahr? Es ist euch wichtig. Ich empfinde es als große Herausforderung. Stimmt es wirklich? Und wenn das so ist, sagt Paulus, dann macht bitte keine Unterschiede, weil die Liebe auch keine Unterschiede macht. Gut, es ist zunächst mal klar, es gibt manche, die muss man einfach drücken. Wenn man die sieht, muss man sie drücken und bei anderen muss man sich eher verdrücken, wenn man sie sieht. Auch das soll passieren. Manche sind zum Knutschen und andere zum eher dran arbeiten. Paulus sagt, ist nicht. Dann macht meine Freude vollkommen, heißt es hier in Vers 2, und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe. Steile Sätze. Also nicht diese Unterscheidung, naja, mit dem bin ich ganz zusammen, mit dem kann ich eigentlich gar nicht ausstehen oder ist mir sowieso sympathisch und da gibt es noch viel Weg vor uns, sondern zunächst mal ist mein Auftrag, den anderen oder die anderen alle gleich zu lieben. Mich hat es sehr herausgefordert, ich war noch im Studium einige Zeit in Österreich als Teamleiter vom internationalen Team unterwegs und da gab es manche dabei, die eher zum Verdrücken waren, die mich einfach persönlich, menschlich, wie auch immer, sehr herausgefordert haben. Und irgendwann sagte einer zu mir, Stefan, du musst die anderen nicht mögen. Du sollst sie lieben. Das war nicht wirklich leichter. Also wenn ich jemanden mag, fällt es mir irgendwie leichter, den zu lieben. Ist, glaube ich, meistens so. Aber das fand ich sehr spannend. Ich muss nicht eine natürliche Sympathie für alle Menschen aufbringen oder die in mir suchen und verzweifelt die hervorbringen und so tun, als hätte ich alle Menschen furchtbar lieb. Aber mein Auftrag ist, den anderen zu lieben. Und da keine Unterschiede zu machen. Wie das in der Praxis aussieht, ist natürlich nochmal der zweite Schritt, ist nochmal der zweite Punkt. Aber zunächst mal geht es um meine Einstellung. Und da gibt es manche möglicherweise, bei denen mir schon das Messer in der Tasche aufgeht oder sich langsam die Fußnägel rollen, wenn ich die schon sehe oder nur ihren Namen höre. Und dann wäre es spätestens angebracht, mir mal Gedanken zu machen, was denn eigentlich mit meiner Einstellung ist und wie ich daran was verändern kann. Und wie es mir gelingen kann, mit Gottes Hilfe diesen Menschen zu lieben. Heißt wieder nicht, dass wir ab sofort beste Freunde werden müssen. Bitte nicht falsch verstehen. Heißt nicht, dass ich mit allen Menschen super auskommen muss und mit allen Menschen ganz viel Gemeinschaft haben und alle immer jeden Sonntag zum Essen einladen muss. Darum geht's nicht. Aber es hat mit meiner Einstellung zu tun und mit dem, wie ich mit dem anderen umgehe. Paulus sagt hier, richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Und ich glaube tatsächlich, dass es sehr hilft im Umgang mit anderen. Immer wieder mal drüber nachzudenken, worum geht es denn eigentlich? Wir wollen andere Menschen, die Gott noch nicht kennen, mit Gottes Liebe lieben und ihnen von der guten Nachricht weitersagen. Wir wollen Gottes Reich hier auf dieser Erde bauen. Wir wollen die Wiederkunft von Jesus vorbereiten. Manchmal haben wir so den Eindruck, dass Leute, die viel mit Konflikten zu tun haben, irgendwie nicht ganz ausgelastet sind. Wenn ich manchmal so sehe, für was manche Leute Energie haben, sich zu streiten, dann denke ich wirklich, hast du sonst nichts zu tun. Und wenn ich mitkriege, ich habe mich nicht im Vorfeld informiert, deswegen kann ich ganz frei sprechen, wie manche Gemeinde sich über der Frage, wer das Gemeindehaus putzt, beinahe spalten, dann kriege ich die Vollmeise. Ich habe es persönlich schon miterlebt, tatsächlich ist kein Witz, ja, wie in einer Gemeindeversammlung Menschen sich beinahe die Köpfe eingeschlagen haben, ob der Frage, ob man jetzt eine Putzfrau anstellt oder ob jeder putzen muss. Ich sage, Leute, wenn wir keine größeren Probleme haben, dann sind wir eigentlich reich gesegnete Menschen. Jemand sagte mal, ein Pferd, das zieht, schlägt nicht aus. Und ich glaube, da ist ganz viel dran. Wenn Menschen eine sinnvolle Aufgabe haben, an der sie mitarbeiten können am Gesamten, dann haben sie meistens auch nicht mehr ganz so viel Energie und Interesse daran, anderen wegen oftmals Pillepalle das Leben schwer zu machen. Also wenn du nicht Zoff mit anderen hast, könnte es vielleicht helfen, dir mal eine sinnvolle Aufgabe zu suchen, die dich herausfordert, in der du überschüssige Energie los wirst. Wie gesagt, ich habe mich nicht informiert, von dem her kann ich das ganz offen sagen. Wer sich angesprochen fühlt, könnte vielleicht daran liegen, dass er angesprochen ist. Also Liebe, und Paulus hört hier noch nicht auf. Ich habe den Eindruck, das wird immer steiler. Liebe heißt auch, das Beste für den anderen zu wollen. Und das ist manchmal ganz schön spannend. Vor allem, wenn man mal irgendwie ein Wochenende hat und eigentlich ausschlafen will und dann die Frau den Wunsch äußert, einen Kaffee ans Bett zu kriegen. Der Geist ist willig, aber das Bett ist warm. Ja? Will ich wirklich das Beste für den anderen? Ich habe es ihr versprochen, dummerweise, bei unserer Hochzeit, ja, dass ich das Beste für sie will. Es gelingt nicht immer, muss ich ehrlicherweise zugeben. Ja, also ich kriege auch immer wieder einen Kaffee ans Bett, aber manchmal gelingt es tatsächlich. Nicht unbedingt, weil ich so gerne früh morgens aufstehe und ich das so schön finde und mich das so erfüllt, meiner Frau Kaffee ans Bett zu bringen, sondern weil ich sie liebe und weil ich ihr Bestes will und ich weiß, dass es ihr gut tut. Ja, jetzt habe ich wieder Pluspunkte gesammelt, oder? Ja? Zumindest bei den Frauen. Die Männer sagen, also für die Männer ist es ein bisschen fies, gell? Die Frauen sagen, wieso kriege ich keinen Kaffee ins Bett? Ja? Dumm gelaufen. Liebe will das Beste für den anderen. Hier heißt es, denkt von den anderen Menschen höher als von euch selbst. Hoppala. Sei nicht nur auf dein Wohl, sondern auch auf das des anderen bedacht. Hört sich in der Theorie an, in der Praxis oft ganz, ganz schwer umzusetzen. Da geht es nicht um Helfersyndrom und da geht es auch nicht darum, dass ich immer nur für die anderen da sein muss und immer alles aufgeben und alles opfern und selber gar nichts mehr und ich bin ja sowieso ein Niemand und ich kann von der Teppichkante falsch umspringen, weil ich so klein und niedrig bin. Darum geht es nicht. Es geht um meine Einstellung dem anderen gegenüber. Und wenn man das dann überträgt, zum Beispiel auf Gemeinde, dann könnte das ja bedeuten, in einer, ich sage gut funktionierenden, klingt es so technisch, in einer Gemeinde, wo das gelebt wird, muss ich mich nicht um mich kümmern, um meine Bedürfnisse, nicht danach gucken, dass ich nicht zu kurz komme, weil das ja jemand anders tut. Faszinierend, oder? Da guckt jemand anders danach, dass ich nicht zu kurz komme. Das muss ich nicht mehr selber machen. Da guckt jemand anders danach, dass ich mich wohlfühle, dass meine Bedürfnisse gestillt werden, etc. Das muss ich nicht mehr selber machen. Wow. Faszinierend, oder? Dieses hoffentlich komme ich nicht zu kurz hat eigentlich in der christlichen Gemeinde nichts verloren. Vielmehr soll unser Miteinander von großem Respekt und von gelebter Wertschätzung geprägt sein. Alles nicht so einfach. Und das weiß Paulus auch, das weiß die Bibel auch. Und wir sind damit nicht alleine. Die Latte hängt hoch. Die Herausforderungen sind groß, was das anbelangt. Aber das Beispiel, das wir haben, ist auch ein gewaltiges. Paulus sagt, das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Und dann führt er das nochmal weiter aus, das kann man ganz zu Hause nochmal nachlesen, absolut faszinierend, diesen Hymnus, Philipperhymnus, Philipper 2, ab Vers 6, wie Jesus das gelebt hat. Gigantisch, sehr, sehr beeindruckend. Der eben nicht auf sein Wohl geachtet hat, der auf seine Vorrechte verzichtet hat, der sich auf dieselbe Stufe gestellt hat wie ein Diener, der Mensch wurde wie andere Menschen, der sich kreuzigen ließ, wie ein Verbrecher. Warum? Weil er uns so liebt. Also, Konflikte sind was ganz Normales. Die Frage ist, was wir damit tun? Und die Frage ist, was ist mit meiner Einstellung? Bin ich ein Vorbild für andere? Auch, was den Umgang miteinander anbelangt? Die Herausforderung bleibt, andere zu lieben, nicht nur zu mögen, und sich dabei in Jesus zu orientieren, der das größte Vorbild ist, auch für unser Miteinander. Ich bete. Jesus, du mutest uns da manches zu, in deinem Wort, in Herausforderungen, wie wir miteinander umgehen sollen. Du mutest uns manches zu, auch durch dein Vorbild, weil du das gelebt hast. 1:1. Und gleichzeitig sind wir nicht damit allein, sondern wir können dich bitten, dass du uns hilfst. Wir können um Weisheit und Kraft durch den Heiligen Geist beten und wissen, dass du diese Gebete gerne hörst. Danke, dass du uns mitten in diese Welt hineingestellt hast, als Menschen, die Versöhnung erlebt haben und Versöhnung weitergeben können. Hilf uns, gut und angemessen mit den Menschen um uns herum umzugehen. Und hilf uns immer mehr, einander zu lieben, so wie du uns geliebt hast. Hilf uns, vergebungsbereit zu sein, auf den anderen zuzugehen. Hilf uns, Lasten abzulegen, Konflikte zu klären, und lass uns dann erleben, wie das befreit, wie das Auswirkungen hat. Wie andere Menschen auf dich aufmerksam werden, weil sie merken, da gibt es eine andere Qualität des Umgangs miteinander. Danke, dass du vergibst und Vergebung möglich machst, auch im Umgang miteinander. Und danke, dass du mit uns unterwegs bist. Amen.